Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Radr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 15. September 2022, gleich dem 24. Schahriwar 1401, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran unterzeichnet eine Absichtserklärung zum SOZ-Beitritt. Iran bietet Vermittlung an, während Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien erneut aufflammen. Palästinensischer Jugendlicher von israelischen Streitkräften bei Razzia im besetzten Westjordanland getötet. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran unterzeichnet eine Absichtserklärung zum SOZ-Beitritt. Iran hat die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Beitritt zur Shanghai Cooperation Organization, SOZ, begrüßt und ist damit in eine neue Phase der Interaktion mit der Organisation eingetreten. Außenminister Hossein Amir Abdullahian kündigte die Unterzeichnung des Dokuments am Mittwoch in einem Tweet an. Der Spitzendiplomat begleitet den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi zu einem Besuch in der Stadt Samarkand in Usbekistan, wo ein Gipfeltreffen der SOZ stattfinden soll. Heute Abend habe ich in der historischen Stadt Samarkand das Memorandum of Commitments über die ständige Mitgliedschaft Irans in der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär des Gremiums unterzeichnet, schrieb Amir Abdullahian in dem Tweet. Jetzt sind wir in eine neue Phase der vielfältigen wirtschaftlichen, kommerziellen, Transit- und Energiezusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten des Gremiums eingetreten, fügte der Außenminister hinzu. Der Generalsekretär der SOZ, Zhang Ming, fügte Amir Abdullahian hinzu, gratulierte der Islamischen Republik anlässlich des dauerhaften Beitritts Irans und der Unterzeichnung des Dokuments und nannte dies eine wichtige Entwicklung. Die SOZ wurde 2001 von China, Russland, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan gegründet und bildet derzeit mit 8 offiziellen Mitgliedern und 3 Beobachterstaaten den weltweit größten regionalen Markt. Iran und die Organisation leiteten im März einen formellen Prozess für den Beitritt Teherans zum Block ein. Die Mitgliedschaft Irans in dem Gremium wurde später von der iranischen Regierung genehmigt. Iran bietet Vermittlung an, während Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien erneut aufflammen. Iran hat seine Bereitschaft erklärt, zwischen Armenien und Aserbaidschan, den beiden entfremdeten Nachbarn im Kaukasus, inmitten eines Aufflammens der Feindseligkeiten zu vermitteln, die zu schweren Verlusten auf beiden Seiten führen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian machte diesen Vorschlag am Mittwoch bei einem Telefonat mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Jehun Bayramov. Der führende iranische Diplomat äußerte ernsthafte Besorgnis, da die schwelenden Spannungen zwischen den beiden Nachbarn über die umstrittene Region Bergkarabach ein neues Aufflammen verursacht und fast 100 Soldaten auf beiden Seiten getötet habe. Dies ist das jüngste Aufflammen der Spannungen zwischen den beiden Nachbarn im Kaukasus seit Tausende in einem 44-tägigen Krieg um das umstrittene Gebiet Bergkarabach getötet wurden, der im November 2020 endete. Amir Abdullahian sagte, die Islamische Republik sei bereit, den Konflikt auf friedliche Weise und mit politischen Mitteln zu lösen. Wir legen immer Wert auf die Notwendigkeit der Wahrung der territorialen Integrität von Ländern, einschließlich Aserbaidschans und Armeniens, sagte er bei Ramow. Er betonte, wie wichtig es sei, den Status quo an der iranisch-armenischen Grenze zu bewahren und nannte die Grenze eine historische Verbindungsroute. Der hochrangige iranische Diplomat forderte beide Parteien auf, Selbstbeherrschung zu üben und betonte, dass die Region keinen weiteren Krieg ertragen könne. Der aserbaidschanische Amtsträger seinerseits betrachtete die Ansichten von Teheran und Baku über die Zukunft der Region in Übereinstimmung und dankte der Islamischen Republik für ihre Bemühungen zur Beilegung des langwierigen Streits. Das Gespräch erfolgte einen Tag, nachdem der iranische Präsident Ebrahim Raisi während eines Telefongesprächs mit dem armenischen Premierminister Nikol Paschinyan erklärt hatte, dass die Sicherheit der Kaukasusregion für Iran wichtig sei. Palästinensischer Jugendlicher von israelischen Streitkräften bei Razzia im besetzten Westjordanland getötet. Israelische Streitkräfte haben einen palästinensischen Jugendlichen während einer Razzia in der Nähe der Stadt Jenin im nördlichen Teil der Westbank inmitten zunehmender Spannungen in den besetzten Gebieten getötet, die durch Einfälle, Verhaftungen und willkürliche Tötungen der israelischen Armee geschürt wurden. Laut lokalen Quellen wurde dem 17-jährigen Opfer Uday Trat Salah am Donnerstag bei Tagesanbruch von den israelischen Streitkräften bei ihrem Sturm auf die Stadt Kafr Dan westlich von Jenin in den Kopf geschossen. Der palästinensische Junge erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen, berichteten die Quellen. Darüber hinaus fügten die Quellen hinzu, seien drei weitere Palästinenser während der Razzia verletzt worden, von denen sich einer in einem kritischen Zustand befinde. Nach der Razzia kam es zu Zusammenstößen zwischen den Palästinensern und israelischen Streitkräften. Augenzeugenberichten zufolge stürmten Spezialeinheiten und Dutzende Patrouillen von allen Eingängen aus die Stadt, setzten Verstärkung ein und bestiegen die Dächer, um Scharfschützenteams aufzustellen. Die Quellen berichteten, dass die Streitkräfte die Häuser von zwei palästinensischen Männern durchsuchten, die am Mittwoch bei der Jalama-Operation getötet wurden und ihre Familienangehörigen verhörten und festnahmen. Die israelischen Streitkräfte setzten ihre fast täglichen Razzien und Verhaftungen in verschiedenen Teilen der Westbank fort und verletzten oder töten Palästinenser. Syrische Regierungstruppen blockieren US-Militärkonvoi in Hasaka und zwingen ihn zur Umkehr. Inmitten des schwelenden öffentlichen Unmuts über den Einsatz amerikanischer Besatzungstruppen im Nordosten Syriens haben Regierungstruppen einem US-Militärkonvoi den Weg blockiert, der versuchte, eine Gemeinde in der energiereichen Provinz Hasaka zu passieren. Laut einem von Syriens offizieller Nachrichtenagentur Sana'a veröffentlichten Bericht haben syrische Armeetruppen, die an einem Sicherheitskontrollpunkt im Bezirk Munzif stationiert waren, am Dienstag den Konvoi aus 4 gepanzerten Fahrzeugen und einem Pickup abgefangen. Die amerikanischen Truppen mussten daraufhin umkehren und in die Richtung zurückkehren, aus der sie gekommen waren. Es gab keine Berichte über Zusammenstöße oder Verletzte. Bereits am 21. Juli blockierten Bewohner des Dorfes Tal Aswad am Rande der Stadt Ramishli in der Provinz Hasaka einen US-Konvoi am Vorrücken in die Region und zwangen ihn zum Rückzug. Sana'a zitierte lokale Quellen mit der Aussage, dass der Konvoi aus 4 Militärfahrzeugen bestand, die versuchten, durch einen Kontrollpunkt zu gehen, aber gezwungen waren, dorthin zurückzukehren, woher sie gekommen waren. Das US-Militär stationiert seit langem seine Streitkräfte und Ausrüstung im Nordosten Syriens, wobei das Pentagon behauptet, dass der Einsatz darauf abzielt, zu verhindern, dass die Ölfelder in der Region in die Hände von IS-Terroristen fallen. Damaskus betont jedoch, der Einsatz ziele darauf ab, die natürlichen Ressourcen des Landes zu plündern. Der frühere US-Präsident Donald Trump gab mehrfach zu, dass amerikanische Streitkräfte wegen seines Ölreichtums in dem arabischen Land präsent sind. Russland kritisiert Voreingenommenheit der UN-Menschenrechtsorganisation. Russland hat die wachsende Voreingenommenheit des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, OHCHR, angeprangert, nachdem das UN-Gremium die Menschenrechtssituation im Land scharf kritisiert hatte. In einer Rede vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf hat der russische Vertreter Ilya Barmin am Dienstag das, was er als beispiellosen Anstieg der Voreingenommenheit und Politisierung des UNHCR bezeichnete, kritisiert. Einen Tag zuvor hatte das UN-Menschenrechtsgremium Moskau beschuldigt, versucht zu haben, seine Gegner zum Schweigen zu bringen. Dies wird durch die Erwähnung unseres Landes in der gestrigen Erklärung des amtierenden Hochkommissars belegt, der massive Menschenrechtsverletzungen in Europa, den USA und anderen Ländern des kollektiven Westens ignoriert, so Barmin. Der russische Diplomat sagte weiter, das UNHCR ignoriere Beweise für die Verbrechen der Kiewer Regierung sowie für die Gräueltaten der ukrainischen Streitkräfte und ausländischer Söldner nach wie vor deutlich. Darüber hinaus ignoriert das UNHCR den Neonazismus in der Ukraine und das Verbot von Aktivitäten von Oppositionsparteien und Bewegungen, die Verhaftung und Folter von Oppositionsmitgliedern, Menschenrechtsverteidigern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der Ukraine, sagte er. Barmin verurteilte auch die UN-Menschenrechtsorganisation, weil sie viele Fälle von Verbrechen ukrainischer Streitkräfte nicht verurteilt habe, die auf zivile Infrastruktur und Bevölkerung in der ostukrainischen Region Donbass und auf das Kernkraftwerk Saporischschja mit vom Westen gelieferten Waffen geschossen hätten. Das Büro verurteilte nicht die Lieferung tödlicher Waffen durch den Westen an die Ukraine. Dies führt eindeutig zu Fragen hinsichtlich der Unparteilichkeit des UNHCR, fügte er hinzu. Russland hat seine Militäroffensive Ende Februar begonnen. Damals sagte Präsident Wladimir Putin, eines der Ziele der militärischen Sonderoperation sei die Entnazifizierung der Ukraine. Schotten halten in der Hauptstadt Edinburgh erneut Proteste gegen die Monarchie ab. Schottische Demonstranten sind erneut in der Hauptstadt Edinburgh auf die Straße gegangen, haben ihren Widerstand gegen die monarchische Herrschaft über Großbritannien zum Ausdruck gebracht und gegen die Verhaftung ihrer Mitdemonstranten protestiert. Anti-Monarchie-Aktivisten versammelten sich am Dienstag vor der Kathedrale von Edinburgh, dem neuesten Brennpunkt, wo die kürzlich verstorbene Königin Elisabeth II. Aufgebahrt wurde, berichtete die The Guardian. Einige Demonstranten hielten ein leeres Transparent sowie leere Blätter hoch, um ihr Recht zu protestieren hervorzuheben, nachdem mehrere Personen im ganzen Königreich verhaftet worden waren, während sie gegen die königliche Herrschaft protestierten. Die Polizei konfrontierte am Sonntag einen Protest in Edinburgh und verhaftete eine 22-jährige Frau im Zusammenhang mit dem, was The Independent als Bruch des Friedens während der Proklamation für König Charles III. Bezeichnete. Der König stieg unmittelbar nach dem Tod der Königin auf den Thron. Ein 22-jähriger Mann wurde später auch auf der Royal Mile festgenommen, als Filmmaterial zu zeigen schien, wie er bei der königlichen Prozession dazwischen rief. Und in Oxford wurde ein Mann wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung festgenommen, nachdem er, wer hat ihn gewählt, mit Bezug auf König Charles geschrien hatte. Mehrere britische Parlamentarier haben inzwischen Bedenken hinsichtlich der Verhaftungen geäußert und festgestellt, dass sie gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstoßen, das das Vereinigte Königreich als Demokratie zu respektieren behauptet. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 20 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 26 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Musik. Liebe Hörerfreunde, auch heute geht es wie beim letzten Mal um einen iranischen Vertreter der Farsi-Literatur des 10. Jahrhunderts nach Christus. Abul Hasan Ali ibn Julugh Farukhi Sistani, oder kurz Farukhi, ist ein iranischer Panegyriker gewesen, der gemäß dem islamischen Mondkalender Ende des 4. Jahrhunderts bis Anfang des 5. Jahrhunderts nach der Hijra und nach christlicher Zeitrechnung bis um 1037 gelebt hat. Er gilt als einer der größten Dichter seiner Zeit und aller Literaturepochen Irans. Über Kindheit und Jugend dieses Dichters weiß man nichts und sein Geburtsdatum lässt sich nur ungefähr vermuten. Gemäß historischen Anhaltspunkten muss er einige Jahre nach der Ermordung des Poeten Dariri Balchi schon als Jüngling am Hofe des Emirs von Jaranyan eingestellt worden sein und nach Angaben des zeitgenössischen Dichters Labibi ist er bereits in jungen Jahren gestorben. Daher ist anzunehmen, dass er ungefähr im letzten Viertel des 4. Jahrhunderts nach der Hijra auf die Welt gekommen ist. Von seiner dichterischen Tätigkeit wissen wir nur so viel, dass er laut Nizami Arusi sehr melodische Dichte verfasste und auf der Harfe spielte. Es ist auch nicht klar, wann Farukhi gestorben ist. Einige vermuten, dass es 429 nach der Hijra, 1039 nach christlicher Zeitrechnung war und er in Ghazni, heutiges Afghanistan, verstorben ist. Sie begründen dies damit, dass er einer der Hofdichter der Ghaznaviden war und ihnen huldigte und nach Sultan Mas'ud, der 432 nach der Hijra verstarb, im Gedichtband von Farukhi keiner seiner Nachfolger mehr von ihm gepriesen wird. Dieser Gedichtband enthält nur 11 Kasiden zur Huldigung des Mas'ud. Es wird anhand von diesen vermutet, dass er vor dem Tod dieses Sultans verstorben sei. Der Vater von Farukhi war einer der Militärsklaven des Khalaf ibn Ahmad, dem letzten Emir der Safariden im ostiranischen Sistan. Farukhi erwarb Kenntnisse in verschiedenen Wissenschaften und lernte Instrumente zu spielen. Seine finanziellen Mittel waren zu Beginn seiner Tätigkeit als Dichter sehr knapp und aufgrund von Armut verließ er Sistan. In jenen Tagen holte der Emir von Jaranyan, der von den Samariten zum Gouverneur über dieses Gebiet ernannt worden war, Literaten und Dichter an seinen Hof und erwies ihnen seine Gunst. Farukhi, der von der Liebe des Emirs zur Literatur gehört hatte, machte sich auch zu ihm auf den Weg. So kam es, dass er einen Teil seines Dichterlebens der Huldigung dieses Emirs widmete. 2 Jahre später wechselte Farukhi an den Hof des Ghaznaviden-Herrschers Mahmud und verfasste für diesen Lobgedichte. Farukhi galt als besonderer Hofdichter dieses Ghaznaviden und dank seiner flüssigen Poesie und seines Instrumentalspiels gelangte er am Hofe des Mahmud Ghaznavi zu Reichtum und Ruhm. Farukhi begleitete den Sultan sogar auf Reisen. Er war nicht nur ein guter Dichter, sondern auch ein guter Musiker und hatte eine schöne Stimme. Seine Dichtung erfreute sich einer schönen Satzmelodie. Farukhis Talente bescherten ihm ein legendäres Leben. Er ehrte in seinen Gedichten außer dem Sultan jeden, der eine höhere Position besaß, von den Ministern bis zu Emir Yusuf, dem Bruder von Sultan Mahmud, sowie einigen Heeresführern. Faruqi hat für an die 25 Könige, Fürsten, Minister und einflussreiche Persönlichkeiten seiner Epoche Lobgedichte verfasst und wurde entsprechend dafür belohnt. 45 der vielstrophigen Kassiden in seinem Gedichtband sind den Großen der Ghaznaviden gewidmet. Faruqi hat im Gegensatz zu Ferdowsi und anderen großen iranischen Dichter wie Nasser Khosro, Sana'i, Attar, Maulana, Rumi und Sa'di kein besonderes gesellschaftsbezogenes Ziel im Leben verfolgt. Er zeigte kein Interesse für die Situation des Volkes zu seiner Zeit. Wir wissen aus der Geschichte, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Iran, nämlich Handwerker und Bauern, in der Zeit, in der Faruqi lebte und die Ghaznaviden herrschten, wegen der hohen Steuern, die von ihnen verlangt wurden, notlitten. Der Ghaznavide Sultan Mahmud gab die Steuergelder entweder für seine Heereszüge in benachbarte Länder aus oder er häufte sie in der Schatzkammer der Regierung an und verschenkte sie an schmeichlerische Dichter. Faruqi wusste um dieses Unrecht, aber leider verliert er in seinen Gedichten kein Wort über die Probleme der Bevölkerung. Es sei aber auch erwähnt, dass zur Zeit der Ghaznaviden überhaupt viele Dichter davon lebten, dass sie den Herrschern poetisch huldigten, und daher ist auf der einen Seite in der Dichtung dieser Epoche weniger von ethischen und sozialen Fragen die Rede. Auf der anderen Seite ist diese Dichtung der Geschichtsforschung zugute gekommen, denn aus den Gedichtbänden dieser Epoche ist viel über die Zustände am Hofe der Ghaznaviden zu erfahren. Zu den Quellen der Forschung über die Herrschaft dieser Dynastie gehört daher auch der Divan, Gedichtband von Faruqi. Denn er hat die ganze Zeit mit den Sultanen verbracht und sein Werk, das 9500 Doppelverse umfasst, nichts anderem gewidmet als deren Beschreibung und Huldigung. Trotz der Kritik an Faruqi wegen seiner Beziehung zu dem ghaznavidischen Herrscherhof muss er literarisch gesehen zu den besten Kassidendichtern Irans gezählt werden. Sein Gedichtband enthält neben Gedichten in Form der Kassiden auch Poesie in Form von Gazelen, Takibandi, Red-e und vier Zeilern Rubai. Der Großteil der Kassiden sind Lobdichtung auf die Ghaznaviden. Seine Kassidendichtung sticht durch ihren flüssigen Stil und ihre Einfachheit und Ausgewogenheit hervor. Er kleidet so gekonnt gewöhnliche Gedanken und Gefühle in eine klare, einfache und flüssige Sprache, dass manche Sachkundigen ihn sogar auf die Stufe von Sa'di, dem bekannten Dichter des 7. Jahrhunderts nach der Hijra, 13. Jahrhundert nach Christus stellen. Sie sagen, dass Faruqi sich unter allen Kassidendichtern durch die schöne Wiedergabe von Gefühlen hervorhebt, ähnlich wie Sa'di sich mit dieser literarischen Fertigkeit unter den Ghazelendichtern einen Namen gemacht hat. Der zeitgenössische Literaturkenner Dr. Abdul Hossein Zarinkub nimmt in seinem literaturkritischen Werk Bar Karawane Holle wie folgt zu der Dichtung von Farouchi Stellung. Was den alten Freundinnen an seiner Dichtung mehr oder weniger gefiel, war der flüssige Stil und die Schönheit seiner einfachen und abwechslungsreichen Ausdrucksweise. Es war schöne, wohlklingende Musik, welche einhergehend mit der Schlichtheit der Poesie und der Schönheit der Bedeutung seine Worte zu etwas Besonderem werden ließ. Die angenehm klingenden Schattierungen machten seine Rede wie ein Stück Seide, weich und elegant. Auch die Gazelen von Farouchi sind von besonderer Grazie. Sie sind von Frohsinn und von einem jungen und glücklichen Geist geprägt und in einer wohlklingenden Sprache gestaltet. In ihnen spiegelt sich seine Umgebung wider. Wer die Gedichte des Farouchi liest, wird auch dann, wenn ihm seine Übertreibungen und seine Huldigungen missfallen, ohne es zu wollen, Bewunderung für seine Ausdruckskraft und seine bildhaften Darstellungen empfinden. Zebaq ei baqban, mara hami buye bahar ayat, kelide baqe mara de, ke fardaman bekar ayat. Aus dem Garten, o Gärtner, steigt der Duft des Frühlings für uns auf. Gib uns den Schlüssel zum Garten, wir können ihn für unser Morgen gut gebrauchen. Zusammengefasst lässt sich über den dichterischen Stil Farouchi Sistanis sagen, dass er wie bei Rudaki und Shahid Balkhi flüssig und einfach war. Dr. Abdul Hassan Zarinkub ist hinsichtlich des poetischen Stils und der Beeinflussung Farouchis durch seine Vorgänger folgender Überzeugung. Farouchi gefiel die Art des Rudaki und Shahid Balkhi. Es scheint, dass er bei den Kassiden in gewissem Umfang den Stil von Rudaki und bei den Gazelen den Stil von Balkhi im Auge hatte. Doch erreicht die Fertigkeit Farouchis bei der Verfassung von Gedichten dieser Art eine so hohe Stufe, dass sich beim Lesen seiner Poesie nicht mehr feststellen lässt, inwieweit er von seinen Vorgängern, insbesondere Rudaki und Shahid Balkhi, beeinflusst wurde.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Manoucheher Taherzadeh mit dem Titel Kutsch, das heißt Auswanderung.
Thank you. طعم تلخ گریه تو صدام نشسته، بغض خیس فریاد تو گلوم شکسته. گوش من از همیشه چاره آخرینه، پای عبورم اما زنجیری زمینه. طعم تلخ گریه تو صدام نشسته، بغض خیس فریاد تو گلوم شکسته. گوش من از همیشه چاره آخرینه، در خود
خودم شکستم میدونم، با یه دنیا غم و فریاد رو لبام، سخت از هیچی نگفتن میدونم. کوچه من از همیشه میشد هجرت من فرصت بیداری باشه، نمیخوام روز و شبم این همه تکراری باشه، کاش میشد هجرت من فرصت بیداری باشه. کوچه من از همین
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Das Revolutionsoberhaupt hat das laufende iranische Sonnenjahr, Jahr der Produktion, wissenschaftsbasierend Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen genannt. Dazu werden wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Beiträge mit dem Jahresmotto im Mittelpunkt präsentieren. In der Fortsetzung dieser Beitragsreihe befassen sich mehrere Sendungen mit den Folgen wissensbasierter Produktion in der iranischen Volkswirtschaft. Nach Ansicht aller Experten für die Pathologie der iranischen Wirtschaft sollte zuallererst auf die Abhängigkeit der iranischen Wirtschaft und des Staatshaushalts vom Verkauf von Rohstoffen mit geringer Wertschöpfung hingewiesen werden. Die Hauptwurzel dieses Problems liegt in der Wissens- und Technologieschwäche dieser Branche und der Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, sodass dieses Problem unglücklicherweise eine starke Schwachstelle, genannt das Vorhandensein unterirdischer Ressourcen ist, welche das Druckmittel gegen die iranische Wirtschaft gemacht eingesetzt wird. Eine weitere Schwachstelle der Wirtschaft des Landes ist auch die geringe Kreativität und Innovation sowie die schwache Technologie der Wirtschaftsunternehmen. Dieses Problem hat die Wirtschaft und Industrie des Landes zu einem Verbraucher ausländischer Technologien gemacht und dies selbst bildet die Grundlage für die Anfälligkeit der Wirtschaft des Landes gegenüber ausländischen Sanktionen. Durch die Identifizierung dieser Arten von Schwachstellen können wir die untersetzliche Rolle des Wissens bei der Lösung der Probleme des Landes verstehen. Wissen ist eine der wirksamsten Kräfte in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen und gilt als ein öffentliches Gut. Denn Wissen lässt sich ohne Abstriche und Abwertung mit anderen teilen. Dies ist zugleich ein einmaliges Merkmal dieses öffentlichen Gutes, dessen Verwendung im Gegensatz zu anderen Sachgütern wie Kapital, materiellen Vermögenswerten und natürlichen Ressourcen quantitativ nicht verringert wird und viele Male verwendet werden kann. Die Stellung der wissensbasierten Produktion bei der Diversifizierung der Wirtschaft ist so viel, dass gesagt werden kann, dass die Produktion wissensbasierter Job Creator als ökonomischer Diskurs in den zweiten 40 Jahren der Revolution und auch als einer der Wege zur Umsetzung der Widerstandswirtschaft eine makroökonomische Strategie der Islamischen Republik Iran sein wird. Die wissensbasierte Wirtschaft erhöht die Produktivität von Produktionsressourcen. Die Steigerung der Produktivität der Produktionsressourcen erhöht wiederum das Wirtschaftswachstum und führt zur Verwirklichung der Widerstandswirtschaft. Durch zunehmenden globalen Wettbewerb reduziert die wissensbasierte Wirtschaft die Kosten. Und dies erhöht das Wirtschaftswachstum und verbessert die Möglichkeit der Verwirklichung der Widerstandswirtschaft. Der Ausbau von Informations- und Kommunikationstechnologien reduziert die Kosten des Informationsaustauschs in allen Bereichen der Wirtschaft. Die Reduzierung der Kosten für den Informationsaustausch und die Möglichkeit, eine schnelle Kommunikation aufzubauen, erhöht wiederum die Motivation der Wirtschaftsaktivisten. Und dies bietet die Grundlage für kontinuierliches Wirtschaftswachstum sowie für die Verwirklichung der Widerstandswirtschaft. Eine wissensbasierte Wirtschaft erhöht das Einkommen und diese Einkommenssteigerung erhöht die Nachfrage nach Wissen, was letztendlich auch zu Wirtschaftswachstum und der Verwirklichung der Widerstandswirtschaft führt. Trotz der wissenschaftlichen Entwicklung des Landes in den Jahren nach der Islamischen Revolution und trotz dem 16. Rang des Landes in der Produktion von Wissenschaft und ausgebildetem Humankapital, ist die Position Irans in der globalen digitalen und wissensbasierten Wirtschaft derzeit nicht zufriedenstellend. Während der Anteil wissensbasierter Produkte am gesamten Bruttoinlandsprodukt in den USA 12%, in China 27%, in Japan 19%, in Deutschland 23%, in Korea 29% und in Indien 16% beträgt, liegt der Anteil wissensbasierter Unternehmen am Bruttoinlandsprodukt in Iran bei 0,5%. Darüber hinaus steht Iran in diesem Bereich laut dem Knowledge-Based Economy Index KEI, einem globalen Standard zur Messung verschiedener Länder in Bezug auf den Wachstumsprozentsatz der wissensbasierten Wirtschaft, auf Platz 94, was selbst im Vergleich zu einigen kleinen asiatischen Ländern wie Taiwan keine gute Position ist. Deswegen verlangte das Oberhaupt der Islamischen Revolution, dass der Frage des Wissens im Bereich Produktion und Wirtschaft mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Denn die Erfahrung der Industrie- und Schwellenländer des Weltsystems hat bewiesen, dass die wissensbasierte Wirtschaft ein wichtiger Faktor für das Wirtschaftswachstum ist. Jüngste Studien, die im Ministerium für Genossenschaft, Arbeit und Soziales zum Stand des integrativen Wachstums in Iran durchgeführt wurden, zeigen, dass unter den vier Faktoren des Wirtschaftswachstums das Sachkapital den größten Anteil am Wirtschaftswachstum des Landes hat. Das Wirtschaftswachstum wird von insgesamt vier verschiedenen Faktoren bestimmt. Sachkapital, also erforderliches Anfangskapital zur Aufnahme von Produktion und Wirtschaftsstetigkeit. Arbeitskraft, also Jahresdurchschnitt der von der Belegschaft geleisteten Arbeitsstunden, Humankapital, also durchschnittliche Ausbildung der Belegschaft, und Produktivität, also Teil der Produktionsleistung, der auf Faktoren wie als technologischer Fortschritt steigt, trotz konstanter Inputs und Arbeitseinsatz im Produktionsprozess. Im Falle Irans zeigt die Untersuchung dieser vier Fälle, dass Sachkapital den größten Anteil am Wirtschaftswachstum hatte, während dieser Anteil der Arbeitskräfte und des Humankapitals unbedeutend und für den Produktivitätsfaktor sogar negativ war. Nach dieser Statistik hatten die Besitzer von Sachkapital zwischen 1390 und 1399 den größten Anteil am Wirtschaftswachstum. Der Anteil des Sachkapitals betrug in diesen Jahren 93% des durchschnittlichen Wirtschaftswachstums von 4,4%. Auch der Produktivitätsanteil dieser Wachstumsrate ist negativ und die Besitzer von Humankapital und Arbeitskräften haben einen kleinen Anteil am Gesamtwachstum. Tatsächlich hat Sachkapital in Iran im Allgemeinen eine dominierende Rolle, mehr als 90%, beim Wirtschaftswachstum gespielt und der Anteil anderer Faktoren war unbedeutend und sogar negativ. Aus diesen Fällen kann geschlossen werden, dass Arbeitskräfte mit geringer Qualifikation und Produktionseffizienz in Iran einer der Faktoren für die Nichtrealisierung eines inklusiven Wirtschaftswachstums sind. Die Berücksichtigung wissensbasierter Wirtschaft kann wichtige Konsequenzen für die iranische Wirtschaft haben. Genauso wie es Folgen haben wird, es zu ignorieren. Die Wirkung der wissensbasierten Wirtschaft kann in zwei positiven und negativen Teilen untersucht werden. Geringe Berücksichtigung der wissensbasierten Wirtschaft. Verringerung des Verbrauchs von Produktionsmitteln, deutliche Steigerung der Produktivität, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Produkte auf den globalen Märkten, wirtschaftliche Unabhängigkeit und Verringerung der Abhängigkeit vom Öl, der Anstieg der Exporte, das Wachstum der Bruttoproduktion, der Verbesserung verschiedener Kapazitäten des Landes, die Wiederbelebung geschlossener oder teilweise geschlossener Fabriken und Unternehmen und die Neutralisierung von Sanktionen gehören zu den wichtigsten Folgen der wissensbasierten Ökonomie Irans, die in den nächsten Sendungen gesondert untersucht werden. Damit sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende unserer heutigen Sendung angekommen und sagen Ihnen alles Gute bis zu der nächsten Sendung. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.